Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Pfahlefeld.
Heute bin ich in Hamburg, vielmehr im Norden Hamburgs, in Elmshorn, bei Michael Kürath. Michael Kürath erlangte Bekanntheit, weil er einer der wenigen Deutschen ist, der bereit ist, über etwas zu sprechen, was inzwischen wie ein Tsunami über die deutsche Gesellschaft gekommen ist, die Messerattacke. Vielleicht könnte man das sogar Messerterror nennen. Bei Michael Kürath mit tödlichem Ausgang für seine Tochter Anne-Marie, sie war 17. Hallo, Herr Kürath.
Hallo.
Es gibt so Gespräche, auf die ich mich freue und dann solche, vor denen ich mich fürchte, was natürlich nicht an den Menschen liegt, sondern am Thema. Und weil ich als zweifacher Vater mich vor dem Thema fürchte, vor meiner eigenen Emotionalität, wähle ich erstmal einen Umweg und die Frage, in Ihrem Leben, Herr Kürath, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Davor und ein Danach. Ich würde gerne wissen, wer Sie waren vor diesem 25. Januar 2023, der mit dem Ort Brockstedt in Verbindung gebracht wird. Sie sind in Hamburg geboren.
Ja.
Und jetzt in Elmshorn, Sie sind Unternehmer, selbstständig und in Elmshorn in dem, was man so Bürgergesellschaft nennt, integriert.
Ja, würde ich auch so sagen.
Genau.
Wir haben bis dato dann auch ein völlig unbescholtenes Leben geführt, ohne großen Druck, ohne Großes, dass wir irgendwo vor was Angst hatten oder uns irgendwie viel Sorgen gemacht haben. Halt, wie es so beschaulich auf dem Lande oder in einer kleinen Stadt üblich ist. Und das war uns auch immer wichtig. Und dahingehend auch meine Frau und ich sind beide Kinder der 80er aus dem freiesten Jahrzehnt, was es, glaube ich, jemals gegeben hat. Und wir haben auch so Anne-Marie erzogen, als offene, liberale, tolerante junge Frau, die offen und positiv durchs Leben gehen sollte. Und insofern war das, was uns, oder in speziellen Anne-Marie und Danny am 25. Januar getroffen hat, natürlich etwas, was in unser Weltbild, unser Lebensbild nicht hineinpasste.
Gut, ich glaube, das passt in keines Weltbild, in keines Menschenweltbild hinein. Sein Kind durch einen...
Naja, ich glaube schon, dass so jeder mal irgendwann mal davon gehört hat, dass es eine Messerstecherei gegeben hat. Aber dann wusste man, dass es irgendwo nachts in einer Großstadt, in einer dunklen Gasse, zwischen rivalisierenden Banden oder sowas passiert. Dass dieses nun am helllichen Tag mitten in der grünen Pampa zwei Jugendliche trifft, die ihr Leben noch vor sich haben, die nichts verbrochen haben, die sie nicht zu Schulden kommen lassen haben, einfach so aus heiterem Himmel. Das ist eine Qualität, die es, glaube ich, bis dato nicht gab.
Ja, das stimmt. Es hat zumindest so extrem zugenommen, dass, glaube ich, das gesellschaftliche Phänomen inzwischen bekannt ist, dass man unsicherer lebt in Deutschland.
Ich glaube aber leider, dass dieses Phänomen viel zu wenig Beachtung immer noch findet. Wir haben Connections bis in die höchsten Polizeikreise hinein und wir wissen, dass es im Durchschnitt, wirklich durchschnittlich gesehen, circa 80 Messerattentate jeden einzelnen Tag hier in Deutschland gibt, wovon nahezu die Hälfte mit schweren bzw. teilweise auch tödlichen Verletzungen endet. Und man bekommt in den Medien ja kaum noch was davon zu hören. Es wird ja entweder, dass es nicht gewollt ist, oder es hat schon eine solche Normalität angenommen, dass die Medien nicht mehr meinen, darüber berichten zu müssen.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein erschreckender Zustand, in dem wir uns alle gerade befinden.
Da gibt es ja eine lange Linie, die eben auch mit diesem Davor, vor dem Mord von Anne-Marie zu tun hatte. Und zwar, ich bin noch mal so durchgegangen, wir Deutschen neigen dazu, nicht erst seit 2015 unsere Toten nicht betrauern zu dürfen. Ich erinnere noch, ich weiß nicht, ob Sie das noch im Bewusstsein haben, aber 2002 gab es auf Djerba ein Anschlag eines Islamisten von Al-Qaida auf eine Synagoge. 14 deutsche Touristen wurden da ermordet. Ich frage Sie einfach, weil Sie natürlich das Phänomen auch verfolgen sicherlich, kennen Sie irgendeinen Namen von diesen 14 Ermordeten?
Nein.
Kennen Sie irgendeinen Namen vom Breitscheidplatz 2016?
Ja.
Weil Sie sicherlich Kontakt haben da mit Menschen, genau. Aber Sie sind nicht in der Öffentlichkeit, den Namen. Das finde ich das Phänomen, dass Amerika zum Beispiel auch die Toten von 9-11 werden jedes Jahr namentlich vorgelesen. Die Namen sind ungeheuer wichtig, damit keiner in Vergessenheit gerät. Wir in Deutschland haben einen, könnte man sagen, gegensätzlichen Weg gewählt. Wir wollen uns dieser Toten nicht widmen.
Oh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwer zu beantwortende Frage. Wir versuchen natürlich auch, Menschen zu bewegen. Wir sind inzwischen mit weit über 1000 Menschen in Kontakt, die in den letzten 10 Jahren Angehörige verloren haben. Natürlich versuchen wir auch, die Menschen dazu zu bewegen, in die Öffentlichkeit zu treten oder auch zu sagen, hallo, schau mal, was uns hier passiert ist. Wir werden am 15.11. ab 16 Uhr die Namen und die Bilder unserer Kinder in Berlin auf das Brandenburger Tor projizieren.
Wer ist wir?
Es haben sich einige Menschen zusammengefunden, die das organisieren. Und ja, wie gesagt, am 15.11. ab 16 Uhr bis 21 Uhr
ja. Es
werden dort auch einige Menschen sprechen, die auch dazu Informationen geben können.
Und wo wird es drauf projiziert werden?
Aufs Brandenburger Tor.
Aufs Brandenburger Tor,
ja.
Also mit offizieller Genehmigung,
ja.
Und allem drum und dran.
Mit allem drum und dran.
Mhm.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt. Ich weiß von ganz, ganz vielen Eltern, die dort auch hinreisen werden, die aber nicht in die Öffentlichkeit wollen. Es ist ja so, man hat ja heute in Deutschland das Problem, viele Menschen sagen, ja, man kann ja nicht mehr das sagen, was man denkt.
Ja.
Und so ist es hier in diesen Fällen natürlich auch. Was ich gelernt habe, das ist, dass von allen Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, es immer 5 Eckpunkte gibt, die sich gleichen. Das erste, es ist immer das nahezu selbe Täterprofil.
Beschreiben Sie das Täterprofil mal. Ein Migrant, irgendwann 2014, 15 und später nach Deutschland gekommen.
Ja, mehrfach straffällig geworden.
Mhm. Okay.
Sie kommen meist aus Syrien, Afghanistan, Palästinenser, die Ecke daher. Sind mehrfach straffällig geworden, sind ausreisepflichtig, wird aber nicht nachvollzogen.
Mhm.
Dann ist es in den meisten Fällen dasselbe Tatwerkzeug. Dass es ein Messer ist oder Schere, was so alles, ich will das auch gar nicht zu weit ausführen hier. Das dritte ist dann nahezu derselbe Tathergang, dass irgendwo aus dem Hinterhalt auf die Opfer losgegangen wird, völlig unvorbereitet, ohne große Vorwarnung.
Hm.
Es sind dann auch als vierter Punkt immer dieselben Tatmotive. Das heißt also ein Hass gegenüber unserer Gesellschaft, unsere Form und Art zu leben. Und als fünftes sind es anschließend immer dieselben Floskeln der verantwortlichen Politiker, die wir zu hören kommen, wo es dann heißt, es ist wieder ein bedauerlicher Einzelfall. Wir werden mit aller Härte dagegen vorgehen. Wir werden jetzt alles tun, dass dies nicht nochmal passiert. Ja, so blöde, wie es sich anhört, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich kenne diese Sprüche inzwischen zu Genüge und sie erschrecken mich eigentlich, dass kein Wille vorhanden zu sein scheint, dort endlich einmal Ross und Reiter beim Namen zu nennen. Wir reden hier nicht von irgendetwas stigmatisieren oder verallgemeinern, sondern es geht darum, dass wir intelligent, sachlich und vernünftig das Thema ansprechen und nach Lösungen suchen, um unsere Kinder zu schützen.
Ja, das Unvermittelte aus dem Hinterhalt, sagen Sie. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte. Es gab keine Auseinandersetzung vorher, keine Kenntnis der Opfer durch den Täter. Es ist unvermittelt. Ich habe deswegen den Begriff Messerterror genannt, weil ich glaube, es gibt ein paar Motive, zum Beispiel der des Unvermittelten, der immer ein ganzes Leben dann zusammenbrechen lässt. Es hat sich nichts angekündigt. Das ist das Wesen von Terror, dass etwas eben jederzeit passieren kann und dass dadurch das Leben ungeheuer bestimmt. Und zwar von jedem. Wir kennen es auf den Weihnachtsmärkten, wir kennen es in, nächstes Mal überhaupt, es fängt beim Flughafen an, wenn wir fliegen. Die Weihnachtsmärkte sind ein Klassiker. Viele Karnevalsveranstaltungen müssen abgesagt werden. Also das heißt, dieses Unvermittelte ist Teil des Terrors, der aber unser Leben ungeheuer beeinflusst. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, deswegen habe ich den Begriff Messerterror genannt. Das Motiv. Wie würden Sie das Motiv beschreiben?
Naja, zum Eingang mal, wie gesagt, die Lebensumstände oder das, was für uns das auch an Folgen bedeutet. Wie gesagt, wir beide sind Kinder der 80er. Wir sind im freiesten Jahrzehnt groß geworden, das jemals gab. Wir sind nach der Schule mit Günter Klaus und Mustafa ins Schwimmbad gegangen und haben Currywurst mit Pommes gegessen. Und wir sind auch alle zusammen auf den Weihnachtsmarkt gegangen und nicht über irgendwelche Betonpuller in einen Lichterfestbunker geklettert. Wenn dann Politiker wie Frau Göring-Eckardt sich hinstellen und sagen, sie freuen sich drauf, dass Deutschland sich so verändert. Ich gönne das Frau Göring-Eckardt, ja, aber ich freue mich da eigentlich nicht drauf. Ich möchte weiter mit meinen Freunden, egal woher sie kommen, ungeschart auf einen Weihnachtsmarkt gehen können, ohne da irgendwo rüberklettern zu müssen und Angst haben zu müssen, dass jemand im Auto dort durchfährt.
Mhm.
Ob das Ganze ein Terror ist, ich weiß es nicht. Es ist ja das Grundproblem dahingehend, dass wir seit 2015, wie es von den Politikern so schön irreguläre Migration genannt wird. Es ist ja nicht irregulär, es ist illegal. Es ist ja irregulär, es ist ja nur die Verniedlichung von illegal. Wir reden hier also von illegaler Migration. Ich bin in meinem Leben viel um die Welt gereist. Ich bin in keinem einzigen Land ohne Ausweis reingekommen oder ohne Reisepass. Und schon gar nicht hätte jemand gesagt, ach du komm, bleib gleich hier, du kriegst eine Wohnung, ein Auto und sonstiges, kriegst dir die Vollversorgung rundum, inklusive medizinischer Versorgung und Altersvorsorge. Das ist mir nirgendwo auf der Welt passiert. Ich habe weit über 100 Länder bereist. Also das ist ein Punkt, wo wir vielleicht uns mal hinterfragen müssen, ob das alles so richtig ist, was wir hier gerade tun. Jeder zu Hause und gerade allen voran, die Politiker, die darüber entscheiden, die haben Sicherheitspersonal, die gefahren in die Panzer, in Limousinen rum. Ihre Kinder gehen auf Privatschulen, auch noch mit Leibwächtern allen drum dran. Die wohnen in Häusern, die mit Stacheldrahtzaun und was ich was alles abgesichert sind und nach rund um die Uhr 5 Mann Sicherheitspersonal davor leben, schließen ihre Tür 5 Mal ab. Aber die Tür von unser aller Haus, von der Bundesrepublik Deutschland, die bleiben sperrangeweit offen. Und es kann jeder rein und kann jeder raus, wie er sich das vorstellt, ohne überhaupt kontrolliert zu werden. Wir wissen nicht, wer da kommt, wie viele Menschen da kommen, wo sie hingehen, was sie vorhaben, welche Bildung sie haben, welches Schulsystem sie haben, wo kann man sie in den Lohn und Arbeit bringen oder sonstiges. Das ist alles nicht möglich. Aber das Bürgergeld fließt jeden Monat. Also das ist dann schon so eine Kuriosität, die jedem, der in Deutschland Arbeitssteuern zahlt und die ständigen Auflagen erfüllen muss, eigentlich so ein bisschen Fragen zurücklässt. Und ich glaube schon, dass wir wieder anfangen müssen, unsere Haustür zu schützen. Und wenn unsere Politiker es schon nicht wollen, dann sollen sie zumindest den Mut haben, ihre eigene Haustür mal offen zu lassen für jeden, der rein will, und das Sicherheitspersonal nach Hause zu schicken.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe aus Ihren Worten, wir lassen die Menschen ins Land, wir geben ihnen Geld, wir unterhalten sie, wir versuchen sie gut zu behandeln. Warum bringen sie uns dann um? Weil das war für mich die Frage des Motivs. Was ist das Motiv von diesen Menschen? Ganz konkret bei Ihnen, der Täter war ein staatenloser Palästinenser. Haben Sie ihn bei der Gerichtsverhandlung mitverfolgt?
Nein.
Sie waren bei der Gerichtsverhandlung nicht dabei, als er verurteilt wurde?
Nein, wir waren noch keinem einzigen Verhandlungstag.
Mhm. Sie waren noch nicht als Zeugen geladen?
Nein, wir waren ja nicht vor Ort. Was soll ich bezeugen?
Richtig.
Der Mensch hat uns das Wichtigste in unserem Leben genommen und er hat unser Leben zerstört. Und ich bin auch nicht bereit, noch eine Sekunde meines Lebens für ihn zu opfern.
Das respektiere ich völlig. Ja. Und das heißt, über das Motiv können und wollen Sie dann auch gar nichts sagen. Das interessiert Sie in gewisser Weise überhaupt nicht, oder?
Es ist eine Diskussion, und das sage ich Ihnen offen und ehrlich, die mich eigentlich jedes Mal sehr, sehr verstört zurücklässt bei jeder einer solchen Tat. Es war ja in unserem Fall auch so. Die damalige Innenministerin, Frau Faeser, stand keine 24 Stunden nach dem Attentat, nach dem Mord an Anne-Marie und Danny in Ruckstedt auf dem Bahnsteig und hat verkündet, das Wichtigste an diesem Tag ist, dass diese Tat nicht von Rechtsradikalen missbraucht wird. Also weder für mich, noch für Dannys Eltern, noch für die vielen Helfer, noch für meine Tochter und ihren Freund war das sicherlich das Wichtigste an dem Tag. Garantiert nicht, da gab es andere Dinge, die wichtiger waren.
Mhm.
Dann waren natürlich sofort in den nächsten Tagen diese selbsternannten Psychologen, die dann in den öffentlich-rechtlichen Medien saßen und nach sämtlichen Ausreden gesucht haben, warum dieser Täter nun meine Tochter und ihren Freund ermordet hat. Es wurde nach allen möglichen Ausreden, ob er traumatisiert sei, ob dies sei oder das sei, was nicht alles schuldmildernd sein könnte. Auch das ist für mich oder für uns ein Punkt. Es spielt doch keine Rolle. Es wird für Annemarie und Danny nichts ändern, ob der Täter nun traumatisiert war, eine Psychose hatte oder sonstiges. Es wurde ein endlicher Zustand geschaffen. Unsere Kinder wurden ermordet.
Hm.
Mit 38 Messerstechen ist er auf unsere beiden Kinder losgegangen. Da spielt es doch keine Rolle, ob er traumatisiert ist oder nicht. Oder glauben Sie, meine Kinder oder unsere Kinder stehen plötzlich aus dem Grab wieder auf, weil der Täter traumatisiert war? Insofern ist diese Diskussion immer nach irgendwelchen Ausreden zu suchen, warum jetzt ein Täter jemanden umbringt, halte ich in diesem Land für absolut fragwürdig und ist auch meiner Meinung nach eine Sache, die ganz viel deutlich angesprochen werden muss, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Vor allem nicht für die Opfer, auch nicht für die Hinterbliebenen. Ich bin noch plötzlich nicht fröhlich, sage, na gut, mein Kind ist tot, aber mir geht's gut, weil der Täter traumatisiert war. Na, dann ist ja alles halb so wild. Mein Kind kommt nicht mehr wieder.
Hm.
Wer einmal an dem Grab oder an dem Sarg seines Kindes stand und das letzte Mal im eigenen Leben sein Kind für die Hand streichelt, diese Hand ist eiskalt. Das habe ich nach heute 2,5 Jahren immer noch in den Fingerspitzen, dieses Gefühl, dieses kalte Gefühl in den Fingerspitzen. Das ist ein Horrorfilm, in dem man dort als Hauptdarsteller unfreiwillig hineingestellt wird, aus dem man nicht wieder auftreten kann. Nie wieder. Und dann unterhalten sich Menschen darüber und suchen nach Entschuldigungen, warum nicht jemand ein Kind umgebracht hat. Da verstehe ich die Menschen nicht mehr.
Vor allen Dingen, weil ja auch das Argument der Traumatisierung eines ist, ich glaube, es war Karl Lauterbach, der sagte, 30% der zu uns Gekommenen dürften traumatisiert sein. Es ist ja eine ungeheure Menge an Gefahr, die seitdem auf den Straßen lauert. Also ob das wirklich auch als Erklärung hinreichend ist, ist nicht nur eine entscheidende Frage, sondern es ist auch die Frage, wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Geht die Gesellschaft richtig mit diesen vielen traumatisierten Menschen um, die gekommen sind?
Also die Frage ist ja grundsätzlich, was ist traumatisiert? Wenn Sie heute sehen, wie viele Kinder aus der Corona-Zeit traumatisiert sind und massiv traumatisiert sind. Wir haben ja heute nicht einmal die Möglichkeit, diese Kinder zu unterstützen. Sie kriegen dort in 5 bis 8 Jahren, je nach Region, wo sie leben, einen Therapieplatz. In 5 bis 8 Jahren. Jetzt holen wir uns hier, wie gesagt, unkontrolliert und ohne zu wissen, eine ungewisse Anzahl von Menschen rein, die vielleicht gar nicht therapierbar sind oder sonstiges, wo ein immenser Aufwand, wo wir noch nicht mehr in der Lage sind, unsere eigene Bevölkerung zu therapieren. Wir sind doch hier keine Freilaufanstalt, wo jeder sich frei herumtummeln darf und subventioniert wird vom Staat beziehungsweise von den wenigen Bürgern, die noch arbeiten und das erwirtschaften. Also irgendwo muss alles doch mal wieder eine Vernunft erreichen.
Ich will noch mal auf die Zeit vor diesem 25. Januar 2023 zurück. Wenn Sie jetzt sprechen, sprechen Sie aus einer ungeheuren tiefen Betroffenheit und gleichzeitig hat es immer eine politische Dimension. Waren Sie vorher ein politischer Mensch? Haben Sie vorher schon das, was Sie jetzt kritisieren, genauso gesehen?
Naja, politisch ist ja nun immer ein natürlich, man schaut sich an, was läuft im Bundestag, aber in Wirklichkeit das Ganze wahrnimmt man das Ganze natürlich nicht, auch nicht in den einzelnen Punkten dahingehend. Natürlich schaut man auch auf seine eigene Zukunft und überlegt sich gerade als Selbstständiger, wie sieht für mich die Zukunft aus, wo sind politische Weichen, die ich beachten muss, was ist für mich oder meine Mitarbeiter entscheidend, wie wir in der Zukunft unseren Betrieb aufstellen, dass wir weiter die Möglichkeit haben zu produzieren und auch das Geld erwirtschaften können, um weiterzumachen können. Das sind natürlich Dinge, die kennt jeder und so haben wir es auch getan. Diese Dimension, die es erreichte, ist natürlich erst wirklich durch Annemaries Tod entstanden und sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und auch dahingehend mit Menschen zu sprechen, die wissen, worum es geht, die also damit tagtäglich zu tun haben, die das reale Leben draußen sehen und nicht in der Politik-Bubble leben, wo nichts ankommt und keiner irgendwie einen traut, etwas nahe zu bringen oder zu erzählen, weil das könnte ja schlecht für ihre eigene Karriere sein.
Mm. Ja, da gibt es ja so eine Hierarchie an Politik. Je weiter oder je näher man an Berlin kommt, desto absurder wird die Blase, während wenn man lokal, regional, im Landkreis, auch sogar im Bundesland selbst verbleibt, sind die Menschen ja doch auch, die Politiker, zugänglich. Sie haben das ja selbst erlebt, sagten Sie, dass Daniel Günther sich durchaus gut verhalten hat.
Ja, wie gesagt, ich pflege zu Daniel Günther ein freundschaftliches Verhältnis und wir treffen uns auch privat und das ist auch da kriegen wir uns herzhaft das Streiten, aber wir nehmen es nicht persönlich, wir streiten um die Sache und nicht um die Person.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir in Deutschland verlernt haben. Ich bin nicht mit Daniel Günther in allen Punkten einer Meinung und er auch nicht mit mir. Das wäre ja auch langweilig, wenn es so wäre. Aber wir gehen in einen harten, verbalen Austausch und einen Diskurs, der es auch wirklich in sich hat. Und mal nehme ich ein bisschen mehr mit, mal nimmt er ein bisschen mehr mit. Und das ist halt das Interessante auch, was Demokratie bedeutet. Und ich glaube, wir haben in den letzten 4, 5 Jahren verlernt, herzhaft miteinander zu streiten. Wir müssen wieder eine Streitkultur zulassen, wo nicht alles sofort persönlich genommen wird, sondern dass wir um die Sache streiten und nicht um die Person.
Wobei natürlich, das gerade in Ihrem Fall das Schwerste ist, was ich mir vorstellen kann, weil Sie ja persönlich so betroffen sind von den politischen Begebenheiten. Ich finde, wenn ich Sie höre, wenn ich Sie sehe, dann stelle ich fest, dass Sie sehr menschlich rüberkommen und gleichzeitig ohne Ätzendes oder Hass oder irgendwie auch ohne eine bestimmte Art der fiesen Emotionalität, in die man ja sehr schnell geraten kann, wenn man so betroffen ist, das anbringen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn Sie mit einem Politiker sprechen, dass Sie ihn nicht persönlich angehen. Aber ich frage mich, wo haben Sie das gelernt? Woher können Sie das? Also das ist eine ganz ernste Frage.
Nein, ich kann das überhaupt nicht. Das ist einfach, es ist mein Wesen. Es bringt ja nichts, jemanden zu beleidigen oder mit Hass und Hetze und irgendwelchen Dingen auf Menschen einzuprügeln oder einzuschlagen. Und es führt ja zu nichts, es bringt ja keinem etwas weiter. Und ich würde mich auch schämen vor meiner Tochter, wenn ich mich dazu hinreißen lassen wollen würde. Wir möchten ja etwas bewegen, wir möchten etwas verändern, wir möchten Menschen bewegen. Deswegen, ich habe ja auch immer gesagt, ich gehe auch zu allen Parteien. Ich spreche mit der CDU, genauso wie ich mit der AfD spreche, wie ich mit der SPD spreche, mit den Grünen, der FDP, mit dem Bündnisrat Wagenknecht. Ich gehe zu allen Parteien und ich spreche mit allen Parteien. Ich möchte Menschen bewegen, ich möchte Menschen für dieses Thema sensibilisieren. Ich möchte aber kein Parteibuch schreiben. Deswegen würde ich auch niemals für irgendeine Partei ergreifen oder gegen eine Partei wettern, das steht mir nicht zu. Das ist meine persönliche Meinung, die ich für mich habe, die ich auch mit mir selber ausmachen muss. Ich persönlich möchte keinen Menschen beeinflussen, ein Wahlergebnis oder irgendeine Partei zu wählen. Das steht mir nicht zu. Das übersteigt meine Kompetenzen. Dafür bin ich nicht da. Ich möchte bloß, dass dieses Thema und als Ambition dahingehend auch unser aller Kinder, wir müssen uns der Realität klar werden, dass es inzwischen jeden Tag, jeden Einzelnen von uns irgendwo treffen kann. Im tiefsten Kleinkickersdorf bis aber auch in der Großstadt. Es kann jeden Tag passieren. Und das ist ein Punkt, wenn Politiker dieses nicht sehen oder das nicht wahrhaben wollen oder aufgrund ihrer Einstellung oder sonstiges solche Dinge verleugnen, ist es eigentlich erschreckend, dass unsere Kinder auf dem Altar der Eitelkeit einer politischen Kaste geopfert werden, ist es eigentlich unerträglich. Und ich glaube, das ist auch meine Ambition. Deswegen sage ich ja, ich spreche mit allen. Hier müssen parteiübergreifend Lösungen her. Hier muss man parteiübergreifend sich zusammensetzen und sagen, es kann heute auch mein Kind treffen. Bestes Beispiel, Cem Özdemir, dessen Tochter ja auch angegangen worden ist.
Mhm.
Gott sei Dank, seine Tochter kam wieder nach Hause, meine nicht. Nichtsdestotrotz, wir müssen dort parteiübergreifend an diese Sache ran, wir müssen sie ansprechen, vernünftig und wirklich mit Intelligenz und Fingerspitzengefühl, um Lösungen herbeizuführen, um unsere Kinder zu schützen.
Welche Lösungen könnten das sein? Haben Sie da Vorschläge, Gedanken, Ideen?
Ja, natürlich hat man dann Ideen und Vorschläge. Und ich bin ja auch in engem Austausch mit der Landesregierung und auch mit der Bundesregierung. Natürlich bringe ich dort meine Fantasien ja auch an.
Das heißt, die Politiker hören auf Sie, hören Ihnen zumindest zu. Ob Sie das, was Sie dann machen, ist eine andere Frage. Aber Sie haben erreicht, dass die Politiker Ihnen Gehör schenken.
Ich bin froh darüber, dass Sie mich zum Diskurs einladen. Natürlich ist vieles auch ernüchternd. Ich bin weder ein Rechtsanwalt noch sonstiges. Ich bin ein kleiner, dummer Handwerker, der nur für das Recht der Kinder kämpft. Natürlich laufe ich auch gegen die Wand und muss dann lernen, dass sowas in Deutschland gewisse Vorstellungen nicht umsetzbar sind, weil sie einfach justiziabel wären oder nicht dem Gesetzestext entsprechen. Aber auch da muss man dann drüber diskutieren und sagen, wir müssen Gesetzestexte ändern, wir müssen hier was tun, wir müssen da was tun. Und meine Tochter, ihr Leitspruch war, aufgeben ist keine Option, und daran halte ich mich bis heute. Für mich ist aufgeben keine Option. Ich versuche es immer weiter und ich werde es auch weiter versuchen. Nicht nur für Anne-Marie und Danny, auch für viele, viele, viele andere.
Kommen wir zu den vielen, vielen anderen nochmal. Sie haben gerade angedeutet, dass Sie mit bis zu 1000 Menschen in Kontakt sind, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben. Das heißt, ein Angehöriger wurde von dieser Tätergruppe, die Sie gerade definiert oder beschrieben haben, ermordet.
Ja.
Ist das so?
Ja.
1000 Menschen.
Anfangs waren es fast nur Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Aber gerade so im letzten Jahr hat sich das auch sehr, sehr gewandelt, dass viele, viele Menschen mich ansprechen, die sich von mir Hilfe erwarten, die in irgendeiner Form Unterstützung sich erwarten, wo teilweise der Nährer der Familie entweder nicht mehr nach Hause kam oder nicht mehr in der Lage, in der körperlichen Verfassung ist, die Familie zu ernähren, die inzwischen Haus, Hof, alles verlieren, weil keiner ihnen hilft, keiner da ist. Es ist immer schwierig, wie man Menschen das mal näher bringen soll, wenn so eine Tat passiert. Und es ist ja nicht nur das eigene Kind, auch wenn es plötzlich den Ehemann oder den Vater oder die Mutter erwischt. Es bricht in dem Moment eine Welt zusammen. Die ersten 3 bis 4 Wochen ist man nicht lebensfähig. Man weiß nicht, was passiert. Man lebt in einem Dunst. Es kommt die Kripo, es kommen das Gericht, es kommt der Staatsanwalt, es kommen irgendwelche Ämter, von denen man noch nie gehört hat, die irgendwas wollen, da soll man was unterschreiben, weiß gar nicht, wofür es ist. Wenn man Glück hat, wir haben den Vorteil bei uns, ein toller Mitarbeiter des Weißen Rings, der sich wirklich um viel kümmert. Ich weiß aber auch an anderen Stellen, wo der Weiße Ring mit Glück nochmal gerade eine Visitenkarte in den Briefkasten geschmissen hat, das war es an Hilfe. Dann kriegen sie einen Brief vom Amt für Opferschutz, betreff Ermordung ihres Familienangehörigen. Wie Sie wissen, ist Ihr Familienangehöriger ermordet worden. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr an. So. Die Menschen stehen völlig hilflos da vor einer Situation, die sie vollkommen überfordert, wo sie überhaupt nicht wissen, mit umzugehen. Und es ist eigentlich theoretisch, wenn man das anspricht, in der Theorie heißt es, wir haben ja alle Ämter und wir haben dies und das, die kümmern sich halt drum. In der Theorie alles wunderbar. In der Praxis funktioniert fast gar nichts. Also es ist selten, dass es funktioniert. Und das ist ein Punkt, wir versuchen natürlich auch dahingehend etwas zu bewegen, etwas zu ändern, um diesen Menschen auch eine Hilfestellung zu leisten. Es kann ja nicht sein, dass irgendeine Familie mit 2, 3 kleinen Kindern plötzlich Haus, Wohnung und alles verliert, weil der Vater nicht mehr fürs Einkommen sorgen kann, weil er mit dem Messer geschächtet worden ist. Und die verlieren alles und leben nachher, weiß ich. Also irgendwo muss ja mal eine Sicherung dort stattfinden. Und auch das einer der Brennpunkte. Es kommen Menschen ohne Qualifikation, ohne irgendetwas hierher, die jeden Monat, je nachdem, wie viele Kinder sie haben oder wie es geregelt ist, 2, 3, 4, 5.000 Euro jeden oder auch mehr jeden Monat bekommen. Und Familien, die hier seit x Jahren ihre Steuern brav bezahlen und die werden in den finanziellen Ruin gejagt. Das sind so Dinge, die verstehen Menschen nicht. Und das sind so die Hauptpunkte, die an mich herangetragen werden, wo ich dann versuche, irgendwo zu vermitteln, zu helfen, zu machen und zu tun.
Was konkret machen Sie da?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt dort kein Pauschalrezept. Das Erste und Wichtigste ist, glaube ich, erstmal den Menschen zuzuhören. Das ist das ganz, ganz Wichtigste. Erstmal zu erkennen, was haben Sie für Bedürfnisse, was brennt Ihnen auf der Seele, was brauchen Sie als im ersten Schritt, als allererstes. Dann natürlich versuchen, irgendwo das inzwischen selbst aufgebaute Netzwerk zu nutzen, dass man sagt, okay, ich finde hier einen guten Rechtsanwalt, der Sie erstmal unterstützt, Ihnen die Presse vom Hals hält. Wenn irgendwelche Schreiben von Ämtern kommen, lege ich die erstmal beiseite. Und wenn die Mahnschweiß zur Ecke, das interessiert keine Rolle, da können wir uns nochmal drüber unterhalten. Es gibt so viele Dinge, die da zu beachten sind, wo die Menschen völlig hilflos davor stehen. Und viele Dinge lassen sich am Telefon oder online klären, aber viele Dinge auch nicht. Also wir fahren auch kreuz und quer durch ganz Deutschland zu den betroffenen Familien und helfen dort oder stehen dort auch persönlich in erster Reihe davor und versuchen, irgendwo zu unterstützen.
Sie sind Unternehmer, Sie haben ein eigenes Unternehmen hier in Elmshorn, natürlich schon sehr viel länger. Wie viel Arbeitszeit investieren Sie im Moment in, ich nenne es jetzt mal Opferhilfe von anderen Opfern?
8 bis 12 Stunden jeden Tag.
8 bis 12 Stunden jeden Tag. Das heißt, es ist eigentlich eine volle Arbeitsstelle, die Sie damit ausfüllen.
Eigentlich ja.
Eigentlich ja.
Also wir haben in den letzten 2,5 Jahren wirklich 18 bis 20 Stunden Tage und das 7 Tage die Woche.
Ihre Frau macht das auch?
Sie unterstützt mich natürlich im Hintergrund. Ich bin der Außenminister, der nach außen geht und meine Frau ist die Innenministerin, die mir den Rücken frei hält, dass ich das alles machen kann und darf, wofür ich wirklich stolz bin, wie toll sie das alles macht.
Ja. Das glaube ich aufs Wort, ja. Die Aufteilung ist, Sie stehen nach außen und Ihre Frau ist sozusagen im Innern dafür tätig, dass Sie auch weiterhin Ihren seelischen Schutz genießen können, den man, glaube ich, in solchen Momenten braucht.
Ja, es ist natürlich ein großes Problem, ist natürlich inzwischen, und das ist etwas, was mir nie so bewusst geworden ist von Anfang an, wie viele Menschen mich inzwischen erkennen. Also für mich ist es kaum noch möglich, irgendwo auf die Straße zu gehen, wo nicht irgendwelche Menschen mich ansprechen oder auch irgendwo ins Theater oder nur mal zum Essen oder sonstiges. Oder selbst neulich auf dem Klo, dass dann plötzlich einer neben einem am Pinkelbecken steht und sagt, ich kenne Sie und dann ein Gespräch anfängt. Ich kann damit inzwischen umgehen. Das Einzige, was ich grundsätzlich nicht mache, sind Selfies und Autogramme, weil ich habe nichts geleistet und ich verweigere mich nach wie vor, so etwas zu tun, weil es gibt keinen Grund, der das rechtfertigt, dass ich das tun sollte. Das steht mir nicht zu. Dafür habe ich nichts geleistet. Für meine Frau ist natürlich weitaus schwieriger, wenn man dann irgendwo mal zum Essen geht oder irgendwo mal sitzt oder dass dann irgendwelche Menschen ankommen und sagen, ach, Sie sind die bedauerliche Mutter, jetzt weiß ich endlich auch mal, wie Sie aussehen. Man kann sich vorstellen, der Abend ist dann gelaufen und das sind dann Dinge, das ist schon manchmal schwierig. Ich verstehe die Menschen, ich freue mich auch, wenn Menschen auf mich zukommen und mir einen Zuspruch geben und sagen, Mensch, toll, was Sie machen und die uns unterstützen. Das ist auch wichtig, auch für mich wichtig zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, wir müssen weitermachen. Aber es gibt also doch manchmal so die 1, 2 unpassenden Momente, wo es dann doch schöner wäre, wenn wir dann doch mal inkognito wären.
Ja, ich glaube, mit Empathie wirklich umzugehen, ist ungeheuer schwer. Man weiß nicht, was die richtigen Worte sind. Macht man nichts, ist es vielleicht auch falsch. Macht man etwas, kann es noch falscher sein. Also ich glaube, das ist ein solcher Ausnahmezustand. Und das meine ich jetzt aber nicht im Sinne von, die Menschen müssen vor ihnen Furcht haben. Aber ich habe es selbst gemerkt, als ich auf das heutige Gespräch zugegangen bin. Nun sind Sie ein sehr umgänglicher Mensch. Sie sind sehr offen. Ich finde, wie gesagt,
meistens
natürlich. Aber Ihre Stimme ist auch sehr angenehm. Das heißt, Sie haben so eine sehr sonore Stimme, die erstmal auch vertrauensbildend ist. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es eine Hürde gibt, auf Sie zuzugehen, weil ich glaube, an den Schmerz gar nicht nachvollziehen kann.
Nein, das ist ja eine Sache auch, die uns bewegt und deswegen auch, ich erlebe es ja so oft, ich muss mich ja auch teilweise mit den Ämtern rumschlagen und wenn das dann irgendwo heißt, gerade von den öffentlichen Stellen, Amt für Opferschutz oder sonstiges, wir da versuchen zu ermitteln, dann heißt es, was ich dazu suche, denn ich hätte ja keine Qualifikation, ich habe ja den Lehrgang nicht besucht.
Aha. Ja.
Wo dann eine sitzt, wo ich dann sage, entschuldigen Sie bitte, wie viele Opfer haben Sie betreut? Ja, ich habe den Lehrgang besucht. Ich sage, interessiert mich nicht, wie viele Opfer haben Sie betreut? Ich habe über 1000 Menschen betreut in den letzten 2,5 Jahren. Wie viele haben Sie betreut? Da kommt immer nur, ja, ich habe den Lehrgang besucht und ich wäre unqualifiziert dafür. Das ist wieder dieser typische deutsche Wahnsinn. Da wird also irgendjemand, weil er meint, in unserer überbürokratisierten Welt ein Lehrgang, ein Zertifikat irgendwo erworben hat, geht der jetzt als Blinder los und will den Sehenden die Farben erklären. Und der meint, er ist auch noch gut da drin. Ich rufe dann Menschen an und sage, ich hatte gerade Kontakt zum Opferschutz, wenn sie mich da jetzt nochmal hin verweisen, dann schneide ich mir die Pulsadern auf. Und dann sitzt man da, erzählt das diesen Menschen. Die sagen, ja, dann können Sie doch trotzdem zu uns schicken, wo man denkt, hast du mir gerade zugehört? Und dann kommt wieder, ja, ich habe den Lehrgang besucht. Also das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der Vorteil, weswegen mich viele Menschen anrufen und sagen, Herr Kürert, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, aus dem Internet, aus hier, aus da. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Ich habe Sie gesehen, ich vertraue Ihnen, können Sie mir helfen? Und wenn ich nach dem Vertrauen frage, dann ist es meistens so, dass man mir wirklich auch dann sagt, natürlich in verschiedenen anderen Variationen, aber dass ich als Sehender dahin komme und denen die Farben erkläre und ich als Blinder, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich es erlebt habe, weil ich weiß, was auf jemanden zukommt. Ich selber ja auch das Glück hatte, mit vielen anderen Opfern oder Hinterbliebenen, die uns auch wahnsinnig geholfen haben, wo wir, die uns 1, 2, 3, 4, 5 Jahre voraus, hört sich falsch an, aber denen es vorher zugestoßen ist, uns auch viel Unterstützung gegeben haben und gesagt haben, das und das kommt in der Zeit auf euch zu, dass wir heute dieses Wissen auch weitergeben können und damit auch Menschen helfen können und sagen, du pass auf, du bist jetzt in der Phase, das und das wird die nächsten 4, 6, 8 Wochen auf dich einprasseln. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wie gesagt, die Menschen vertrauen mir, weil ich sehe die Farben, ich kann ihnen erklären, wie eine Farbe aussieht und ich gehe nicht als blinder Theoretiker dahin.
Die Akademisierung von Leid ist natürlich auch, sich das Leid vom Leib zu halten. Können Sie sagen, dass Menschen auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, was Sie jetzt erwarten wird nach einem solchen Ort? Dann gibt es da ein Muster, wo scheinbar jeder oder die meisten Menschen darauf reagieren. Sie hatten gerade schon gesagt, die ersten 4 Wochen sind Sie im Nebel. Da erinnern Sie gar nichts mehr. Also nicht an davon, dass es vorbeigegangen an Ihnen. Was für Phasen gibt es dann noch?
Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber okay. Es ist halt so, dass man im ersten Moment natürlich immer noch denkt, das ist alles nicht wahr, das ist ein Albtraum, ich wache irgendwann wieder auf. Und wenn es plötzlich an der Tür klingelt dann und man vielleicht mal irgendwo ein bisschen so im Halbschlaf hindöst, springt man auf, rennt zur Tür und stellt fest, nein, das ist doch nicht Anne-Marie oder mein Kind, was nach Hause kommt. Und ich habe damals von dem Vater von Etsche aus Illerkirchberg gelernt. Das dauert wie bei einer Geburt 9 Monate bis zur Geburt, bis das Kind kommt. Und es dauert auch 9 Monate, bis man begreift, dass das Kind nicht wiederkommt. Und es waren tatsächlich fast auf den Tag genau 9 Monate. Also es sind so Dinge, so reife Prozesse, ja, die so in einem ungefähren Zeitrahmen sich widerspielen, die jeden Einzelnen treffen. Egal auch, wie gesagt, ob das ein Muslim ist, ob das ein Christ ist oder spielt auch keine Rolle. Also wir haben viele verschiedene Glaubensrichtungen. Es ist natürlich auch interessant, sich mit diesen Menschen zu unterhalten und stellt fest, dass dieses große Ganze ja doch eigentlich manchmal viel einfacher ist, als es dargestellt wird. Also Religionen sind gar nicht so unterschiedlich, wie sie manchmal sich bekämpfen. Und es ist auch interessant, daraus zu lernen, wie vereinzelt oder wie verschiedene Religionen Menschen damit umgehen, aber am Ende ist doch irgendwo wieder alles nachher gleich ist. Es ist ein faszinierender Lernprozess.
Hm. Wie lange hat es bei Ihnen gebraucht, bis Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind?
Ich glaube nicht mal 14 Tage.
Nach 14 Tagen haben Sie bereits ein öffentliches Statement?
Für mich war es so, dass wie ich schon sagte, einer sagte, Frau Faeser ja nun sich da auf den Bahnsteig stellte. Dann kamen die selbsternannten Hobbypsychologen, die dann sich da irgendwo nach aller Möglichkeit den Täter entschuldigen wollten. Und das dritte war dann eigentlich, das war wenige Tage nach der Tat und noch vor der Beerdigung von Danny und Anne-Marie. Dadurch waren wir nicht dabei, aber es gab einen Gedenkgottesdienst in Neumünster. Und da war auch damals Kanzler Scholz dabei und während dieses Gottesdienstes sind mindestens 100 Mal die Namen Danny und Anne-Marie gefallen. Dass Herr Scholz nicht über große Erinnerungsvermögen verfügt, das ist ja nun hinlänglich bekannt. Aber ich hatte zumindest erhofft, dass er sich 2 Namen für länger als 30 Sekunden merken kann, und zwar von der Kirche raus vor die Kameras. Und er hat sich damals hingestellt und gesagt, es tut mir echt leid, dass diese Leute hier ums Leben gekommen sind. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwas ist hier nicht mehr im Gleichgewicht. Und ich habe immer ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden gehabt, was mir auch viel Ärger eingebracht hat zu manchen Orts. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte mir immer morgens im Spiegel ins Gesicht schauen und sagen, ich habe zumindest für meinen Dafürhalten nicht dafür eingetreten, für Gerechtigkeit. Und da war mein Gerechtigkeitsempfinden ganz, ganz, ganz massiv gestört. Und
also da waren Sie zutiefst empört, kann man das so sagen?
Ja, es war einfach so, dass unsere Kinder quasi schon fast als Täter dargestellt worden sind, die halt selber Pech hatten.
Namenlose eben, wie wir am Anfang gesprochen haben. Das Namen geben ist so entscheidend. Ja. Wenn der Bundeskanzler aus der Kirche tritt und nicht mal mehr den Namen nennen.
Ja, und wie gesagt, unsere Kinder da schon fast stigmatisiert werden, dass sie ja selber Schuld hatten, dass sie im Weg rumsaß, wo der arme Täter doch nur sein bisschen Frust da loslassen wollte. Also es war also unerträglich für uns als Eltern auch in jeglicher Form und Weise. Und ich habe mich dann an Julian Reichelt gewandt und weil ich ihn vorab schon über 7 Ecken ganz, ganz flüchtig kannte. Julian Reichelt war dann der Erste, der dann auch bereit war, mit mir ein Gespräch zu führen. Und das war ein sehr, sehr intensives und sehr gefühlvolles Gespräch. Ich weiß, dass viele Julian sehr, sehr kritisch sehen. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht beurteilen. Da war ich dabei, da würde ich auch keine Meinung zu abgeben. Aber ich kann definitiv sagen, alles, was mich, meine Frau, Ann-Marie betrifft, Julian Reichelt, immer, jederzeit für mich greif, ansprechbar und hilfsbereit war, was das Thema betrifft und bis heute auch ist. Und ich Julian sehr, sehr dankbar dafür bin, wie gefühlvoll und einfühlsam er mit dem Tod von Ann-Marie umgegangen ist, mit unserem Leid und auch, wie er bis heute bereit ist, uns auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an.
Mhm. Das heißt, Ihre Empörung hat bereits kurz danach dazu geführt, dass Sie sich öffentlich geäußert haben. Haben Sie dann wieder aufgehört, sich öffentlich zu äußern? Oder war das dann ein stetiger Prozess? Sie sind ja in Balance aufgetreten. Das war aber später, das war ein Jahr danach, oder?
Ja, das war ein stetiger Prozess. Wir haben vielleicht, oder ich habe vielleicht zur richtigen Zeit den richtigen Tonfall in der richtigen Art getroffen. Wie Sie vorhin sagten, es geht hier nicht um Hass und Hetze. Es geht hier nicht um Verallgemeinerung. Von mir würden Sie niemals den Satz hören, alle Ausländer sind kriminell, weil es einfach nicht stimmt. Wir haben im Freundeskreis tolle Menschen mit Migrationshintergrund, auch mit anderen Hautfarben oder, das darf man heute auch nicht mehr sagen, Person of Colors, die deutscher sind, als jeder Deutsche jemals war. Die sitzen in ihrem N3-Haus, schneiden am Samstagmorgen mit der Nagelschere die Rasenkannen und putzen mit der Zahnbürste die Felgen vom Auto. Wunderbar integrierte Menschen, die einen teilweise auch an wahnsinniges Leid in sich haben. Das sind auch Menschen dabei, die aus Syrien, aus dem Krieg geflohen sind und sonstiges. Nichtsdestotrotz sind sie immer mit der Demut hergekommen, was sie hier erwartet und dass sie mit dem Wissen sind, sich hier in ein komplett neues Umfeld, eine neue Gesellschaft zu begeben, in die sie sich integrieren müssen und auch wollten und das toll gemacht haben. Wir haben aber gelernt, dass es auch andere Fälle dabei gibt und da kommen wir wieder auf das Eingangsthema, warum wird dieses nicht kontrolliert? Warum wird dieses nicht schärfer verfolgt? Der Mörder meiner Tochter und ihres Freundes hat 11 Monate vorher schon mal jemand ein Messer in den Hals gerammt. Wie kann es sein, dass so jemand nach 11 Monaten, ich glaube insgesamt sind ja über 40 Verfahren ansässig, wobei das ja heute nicht mehr gezählt wird, sondern noch abgeschlossene Verfahren, angefangene Verfahren werden dann nicht mehr mit reingerechnet, um die Statistik nicht zu sehr nach oben zu schrauben. Also getreu dem Motto, glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Dass solche Menschen sich hier frei bewegen und ich glaube, das ist für viele, viele Bürger ebenso immer schwerer zu verstehen, wenn sie heute falsch parken oder einen Politiker mit einem Schimpfwort belegen, dann ist Zeit der Gerichte da, da wird das Haus durchsucht, da haben sie dann Spaß und Freude zu Hause. Aber sie können, wenn sie keinen Pass haben, hier fröhlich einen ausreisen, kriegen trotzdem Geld, können Menschen abstechen, aber ihnen passiert nichts. Und das ist, glaube ich, ein ganz völlig falsches Signal, was von den Gerichten und von der Politik an die Bürger gesendet wird. Und das bietet eine wirkliche Sprengkraft, die wirklich gefährlich ist.
Der Begriff dafür lautet ja polizeibekannt, nicht wahr? Das ist ja jeder dieser Täter oder die meisten sind ja polizeibekannt. Manche schreiben ja sogar selbst Briefe an die Polizei, bevor sie mit Autos in einen Weihnachtsmarkt rasen. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu Ihnen, Herr Kürald. Vor diesem Januar 2023 war Ihr Leben ganz normal. Sie hatten ein Mittelstandsleben in Deutschland. Sie sind nicht arm, sie sind nicht reich. Sie hatten eine Familie, waren verheiratet. Anne-Marie ist Ihre einzige Tochter, nehme ich an. Sie sind in Hamburg geboren. Sie sind in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Sie sagten, Sie hätten in Lübeck studiert. Was haben Sie studiert?
Ich habe ein Jugenddiplom, wie das bei L'Oreal so schön ist. Betriebswirtschaft.
Gott, das ist ja was Seriöses, ja. Okay, das heißt, Sie haben Betriebswirtschaft in Lübeck studiert, sind also hier im Norden Deutschlands verankert und Sie sagten aber auch, dass Sie durch 100 Länder gereist sind. Das heißt, Sie sind mal auch durch die Welt, um die Welt gereist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das sind aber alles Dinge, das ist lange her.
Okay.
Ich bin mal ein Jahr zur See gefahren und ich habe mal auch mit Motorsport natürlich viel von der Welt gesehen, wo man rumgekommen ist. Aber das sind alles Geschichten von gestern. Das ist, spielt, wie heißt das so schön, das spielt ja keine Rolle, was. Oder ist nicht so alt wie eine Zeitung von gestern. Gestern hat man sie gelesen, heute wickelt man Totenfisch drin ein.
Das stimmt.
Das spielt alles keine Rolle mehr. Das Interessante ist halt, was heute passiert und was wir für die Zukunft bewegen können. Und das halt, wie können wir unsere Kinder schützen.
Aha. Das heißt, der Januar 2023 hat auch insofern Ihr Leben verändert, dass Sie gesagt haben, mit diesem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen lebemännischen, Sie haben gerade gesagt, Rennen gefahren, vielleicht auch Oldtimer. Damit höre ich jetzt auf, es beginnt eine neue Phase, kann man das so sagen?
Ja, natürlich, es verschieben sich sämtliche Prioritäten. Also eines der entscheidendsten Punkte war, wir haben einen, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, einen fantastischen, tollen Freundeskreis gehabt, die sich sehr, sehr um uns bemüht haben in den ersten Wochen und Monaten. Und nach einem Jahr war es der Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht Geburtstag feiern wollte, weil mir nicht danach war. Meine Frau mich aber dazu überzeugt hat oder gedrängt hat, gesagt, du, dann feierst du nicht Geburtstag. Dann haben wir so eine Art Danke für alle, die uns geholfen haben im ersten Jahr, die dabei waren. Und natürlich haben sie alle gefragt, ja klar, es ist eine Geburtstagsfeier, was wünschst du dir denn? Naja, ich habe dann lange überlegt und für mich ein Punkt war, dass ich mir überlegt habe, was soll ich mir wünschen? Alles, was ich brauche, das habe ich oder eigentlich sogar mehr. Ich habe mehr, als ich in meinem Leben brauchen kann, was ich existenziell brauche. Das, was ich mir am meisten wünsche, das wird niemals passieren. Wenn ich mir schon etwas wünsche und die Menschen mir etwas schenken wollen, dann möchte ich, dass es ihnen auch wehtut und dass es für uns alle was bringt. Ich wünsche mir Zeit. Und es haben sich wirklich alle daran gehalten. Und das hat sich jetzt so weit verselbstständigt, dass wir es inzwischen wirklich nur noch so machen, dass wir uns alle gegenseitig Zeit schenken. Wir gehen zusammen bowlen. Ich war seit 30 Jahren nicht mehr auf der Bowlingbahn. Freunde haben uns einen Kochkurs gemeinsam geschenkt, wo wir alle gemeinsam hingegangen sind. Ich, der sogar Wasser anbrennen lässt, ich kann nicht mal Spaghetti machen, also ich kann nicht mal einen Tee kochen, ohne die halbe Küche zu zerstören. Es war natürlich ein witziges Erlebnis. Wir waren Minigolfen im Dunkeln, wir haben Escape Rooms gemacht. Also es ist immer wieder irgendwas Neues und jeder muss sich auch was Neues einfallen lassen. Ja. Aber das Wichtigste ist immer der Kernpunkt, irgendwo, dass wir Zeit miteinander verbringen. Was nützt mir das tollste Auto vor der Tür, wenn ich irgendwann noch im Sternbett liege und nicht mehr hingehen kann? Die Erinnerungen, die bleiben bis zum letzten Atemzug.
Genau, ja. Anne-Marie, wir hatten es gerade schon gesagt, war ihr einziges Kind. Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs, dass Sie, wenn das geht, Anne-Marie uns kurz schildern, was für ein Mensch sie war.
Anne-Marie war eigentlich, sie hatte in der Grundschule eine sehr, sehr schwierige Schulzeit. Sie hatte eine Lehrerin, mit der sie nicht klar kam. Und sie hatte also wirklich, sie hatte es in den Grundschuljahren wirklich sehr, sehr schwierig. Und als sie dann auf die weiterführende Schule wechselte, fing sie an, so ein bisschen aufzublühen. Sie hatte eine ganz, ganz tolle Schulleiterin, eine fantastische Klassenlehrerin, aber auch das Klassengefüge passte so. Und dass sie plötzlich anfing, sich irrwitzig schnell weiterzuentwickeln und sie plötzlich auch anfing, sehr, sehr selbstbewusst zu werden. Und sie fing dann plötzlich an, so, da war sie 12, hatte sie für sich Grace Kelly als Idol auserkoren. Sie war beeindruckt von der Grazie, von dem Auftreten, von der Stilsicherheit. von der Fürstin Grazia Patrizia. Und von dem Tag an war es klar, sie zog sich auch so an. Sie trug ihre 50er-Jahre-Klamotten, sie hatte die Haare so, so ging sie auch in die Schule. Und wo dann irgendeiner was sagte, wie siehst du denn aus? Da hat sie nur gedacht, hat gesagt, was willst du von mir? Ich kann jetzt zum Bewerbungsgespräch gehen und ich kriege einen Job, so wie du aussiehst. Mach die nächsten 10 Jahre keine Hoffnung darüber, das wird nichts. Also da war sie da auch schlagfertig und selbstsicher. Und sie war extrem lebensfroh. Sie hatte also ein Lebensmut. Und jetzt gerade, nachdem sie nun ihren mittleren Schulabschluss hatte und jetzt ja dann im Sommer dann nach Münster gewechselt ist, der nächste Abschnitt kam, sie ist doch nochmal so erwachsen geworden. Was mir fehlt und jeder, natürlich durch ihr Auftreten, durch ihr Äußeres, jeder an der Schule mit über 1400 Mitschülern kannte nach 2 Wochen meine Tochter. Jeder wusste, wer das ist, weil sie halt auffiel. Ihr lautschallendes Lachen, immer die Sonnenbrille in den Haaren. Ich kenne keine 17-Jährige, die 6 oder 7 Sonnenbrillen irgendwo zu Hause rumliegen hat. Also immer der rote Lippenstift, das Klackern von den Schuhen, das Lachen auf der Schultoilette, die Haarspray-Wolke oder sonstiges ist. Und für mich ist eigentlich das, was mir am meisten fehlt. Dieses durchdringende Lachen. Dieses gewinnbringende Lachen. Sie konnte mit ihrem Lachen Menschen, die geweint haben, binnen Sekunden dazu bringen, mit ihr zu lachen. Dieses gewinnbringende. Das ist das, was mir heute noch am meisten fehlt.
Das heißt, das Foto, was hinter Ihnen hängt, mit dem Strohhut im Lippenstift, das ist ein typisches Foto von Anne-Marie.
Das war kurz vor ihrer, bevor sie ihren mittleren Schulabschluss, ja, sie wusste, sie hat bestanden und sie hatte sich gewünscht, sie wollte ein Grace Kelly Kleid haben und sie hat sich dann tatsächlich Schnittmuster besorgt. Ich musste dann nach Hamburg durch X Läden fahren, bis sie dann irgendwo im Stoffladen genau diesen Satin Samtstoff, sonstiges, den Grace Kelly auch hatte. Und dann mussten wir eine Schneiderin auftun, die überhaupt in der Lage ist, heute noch ein Kleidmaß zu schneidern. Und das war mein Geschenk zu ihrem mittleren Schulabschluss. Dass sie dann dieses Grace Kelly Kleid mit dem dazugehörigen Mantel zum Schulabschluss bekam. Und das hat sie auch voller Stolz getragen. Darin ist sie auch beerdigt.
Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil...
Das können Sie ja gerne haben, das können Sie einblenden.
Ja.
Das sind nämlich eigentlich ja 2 Bilder.
Ja, ne?
Einmal das mit und einmal ohne den Mantel.
Ah ja. Ja, sehr schön. Das ist dunkelblau, richtig?
Ja.
Ja. Und der Mantel und das Kleid sind die gleiche Farbe.
Ja. Und das, wie gesagt, da haben wir eine russische Schneiderin gefunden, die noch wirklich nach Schnittmustern schneidern konnte. Ist ja heute ganz schwierig, jemanden zu finden. Und die hat ihr dann das Kleid und den Mantel genäht. Und ja, das...
Gut. Herr Kürath, dann kämpfen Sie jetzt darum, dass kein Opfer je wieder namenlos wird und in die Vergessenheit fällt.
Ja, gegen das Vergessen. Aufgeben ist keine Option. Wir kämpfen weiter, bis sich etwas tut. Es gibt keinen Grund aufzugeben. Wir machen weiter.
Ich danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Pfahlefeld.